Es war eine jener Nächte, in denen der Nebel vom Murgtal hinabzieht und die Wege im Park von Schloss Favorit im Mondlicht glänzen. Ich ging allein, hörte das Rauschen der fernen Tannen und das leise Tropfen der Brunnen. Am Rand der alten Allee stand eine Gestalt, kaum mehr als ein Schatten im Dunst. Sie winkte mich zu sich, wortlos, und ihre Augen schimmerten wie Wasser im Winter. Ich will dir etwas erzählen, flüsterte sie. Von einem Schloss, das aus Sehnsucht gebaut wurde und aus Kieseln die Kinder sammelten, um dem Hunger zu entkommen. Von Mauern, die glänzen wie Porzellan und doch das Flüstern derer bewahren, die sie errichteten. Von einem Spiegel, der nicht nur Gesichter zeigt, sondern das, was wir zu verbergen hoffen. Dann begann sie, und der Wind hielt den Atem an.
Es war einmal eine Fürstin, deren Schönheit die Zeit zu überstrahlen schien. Sibylla Augusta von Sachsen-Lauenburg. Ihr Gemahl, Markgraf Ludwig Wilhelm, ein Held der Türkenkriege, sammelte Lorbeeren in fremden Ländern und ließ in der Heimat Sehnsucht zurück. Sibylla blieb oft allein mit Briefen, Hoffnungen und der Stille der langen Gänge. Die Liebesbriefe zeugen von einer Verbindung, die tiefer war als Rang und Pflicht. Eine Liebe, die sich nicht in Titeln spiegelte, sondern in Worten. Als Ludwig Wilhelm starb, war Sibylla 33 Jahre alt. Das Land lag in Asche. Um das Leid zu übertönen, ließ sie ein Schloss erbauen. Mitten in die Stille eines Pinienhains, wo die Luft nach Harz und Verheißung duftete. Sie nannte es Favorit, ein Ort des Vergessens. Die Mauern dieses Schlosses waren aus Musik und Sehnsucht gebaut, aus Kieseln vom Rhein, gesammelt von hungernden Kindern. Für jeden Sack Kiesel gab es Brot, einen Apfel, einen warmen Mantel. Spiegel glänzen wie gefangene Monde. Jeder Raum hatte eine Stimme. Jeder Saal ein Geheimnis. Wer in den Spiegel sah, erkannte nicht nur sein Gesicht, sondern den Schatten seiner Wünsche.
Eines Tages kam ein Mann aus dem Westen, Gaston de Lille, ein Graf mit der Stimme eines Dichters, dem Blick eines Wanderers, der zu lange nach der Sonne gesucht hatte. Er brachte Lieder mit, die wie Wind über alte Ruinen wehten, und Worte, die schmeckten wie Wein. Wenn er sang, schien das Schloss den Atem anzuhalten. Zwischen ihm und der Fürstin entstand etwas, das keinen Namen tragen wollte. Zu rein für Begierde, zu gefährlich für Freundschaft. Sibylla fühlte sich von ihm gesehen, als wäre sie nicht mehr Fürstin, sondern wieder Frau. Doch sein Blick barg etwas, das sie ängstigte. Treue, die an Verzweiflung grenzte. Unter den jungen Damen ihres Hofes war auch Odilla. Kaum 17, schön und unberührt wie eine Lilie im Winter. Sie liebte den Grafen mit der ganzen Glut einer Seele, die niemals gehalten hatte. Sibylla wollte sie verbinden, doch Gaston lachte leise. Ich habe der Sonne geschworen, wie könnte ich sie gegen eine Kerze tauschen? Odilla spürte, wie etwas in ihr zerbrach, und ihr Glaube färbte sich schwarz. In ihrem Tagebuch stand nur ein Satz: Ich wollte Licht und bekam Glanz. sie zog sich zurück, sprach kaum noch. Und wenn sie sprach, dann von Schuld und Läuterung. Wenn Schönheit nicht rein ist, schrieb sie einmal, dann ist sie Versuchung. Und Versuchung ist Verrat.
Eines Abends begegnete sie Sibylle allein. Kims Spiegelzimmer. Die Fürstin betrachtete ihr Spiegelbild. Ruhig, doch mit einem Schatten in den Augen. Odilla trat neben sie. Leise wie eine Mahnung.
Sie sind schön, sagte sie, aber Schönheit vergeht.
Was bleibt, ist das Urteil.
Odilla sprach nur noch von Sünde und Buße, von Tugend und Verderbnis. Sie sah in der Freude der Fürstin Schuld. Psalmen auf den Lippen,
Gift in der Stimme. Eines Tages trat sie in den Musiksaal, wo Sibylla sang, begleitet von Gaetano Zensky. Ein Musiker aus Italien, mit Händen so fein wie Schlangen und Augen, in denen sich Kerzenlicht verfing. Auch er trug Sehnsucht nicht nach Macht, sondern nach Bedeutung. Als er Sibylla singen hörte, glaubte er, sie sei sein Lied. Schon wieder Musik, schon wieder Lachen, rief Odilla. Wissen Sie nicht, dass Glück nur der Vorhof zur Verdammnis ist? Sibylla blickte sie müde und stolz an, wenn die Freude Sünde ist. Dann bin ich schuldig an der Welt. Als Odilla, zitternd vor Zorn, davon eilte, sprach die Fürstin leise zu sich selbst. Wollte mich doch jemand von diesem Geschöpf erlösen. Gaetano hörte es und verstand es auf seine Weise. In jener Nacht erwachten im Vogelzimmer die gemalten Vögel, an den Wänden zum Leben. Mechanische Flügel breiteten sich, Schatten husten über vergoldete Tapeten. Und aus unsichtbaren Kehlen brach ein schriller Schrei. Man sagte später, es sei der Klang des Giftbechers gewesen, der Odilla gereicht wurde. Als die Sonne aufging, lag das Mädchen tot in ihrem Bett. Sibylla wusste ohne Beweis, ohne Wort, dass ihr unbedachter Satz das Schicksal besiegelt hatte. Gaetano verschwand. Man munkelte, der Graf de Lille selbst habe ihn stellen lassen. An dass man seine Stimme noch lange in den Gewölben hörte, als säße dort ein Vogel, der nie mehr singen durfte. Sibylla verließ die Favorit. Sie zog sich in eine kleine Kapelle am Waldrand zurück, wo niemand sie kannte. Dort betete sie nicht um Vergebung, sondern um wieder glauben zu können, dass das Licht in ihr nicht ganz erloschen war. Und manchmal, wenn Regen über Rastatt fiel, kam ein Reiter an die Kapelle. Niemand wusste, wer war. Man sah nur den weißen Schleier an seinem Mantel. Manche sagen, es sei Gaston gewesen. Andere glauben, es sei die Erinnerung selbst, die in Rastatt reitet, wenn der Regen fällt. Vielleicht nicht nur sein eigenes Gesicht. Manchmal erscheint hinter dem Spiegelglas eine Frau mit traurigen Augen. Und neben ihr ein Mädchen in Weiß, das lächelt. Dann flüstern die Vögel aus den goldenen Wänden. Worte sind Flügel. Manche tragen dich. Manche stürzen dich ab. Denn wer das Licht liebt, muss lernen, mit seinem Schatten zu leben.